Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Nationalrat hat seine Riesendebatte zur XOA-Initiative begonnen. Diese möchte Militär- und Zivildienst in der Schweiz freiwillig machen. Im Sahelland Mali hat das Militär die Macht erneut übernommen. Regierungschef Diarra ist festgenommen und zurückgetreten. Die britische Grossbank HSBC leistet in den USA eine 2 Milliarden Strafzahlung wegen jahrelanger Geldwäscherei. Und um eins, das Geschäft mit dem Fliegen verwirrt. Da gibt's Airlines, die fliegen zum Spottpreis quer durch Kontinente und andere halten sich nur mit Massenentlassungen noch in der Luft. Wir entwirren die Branche im Tagesgespräch mit dem Aviatik-Fachjournalisten Jens Flottau. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Konrad Muschk.
Der Nationalrat debattiert seit dem Morgen über die Initiative der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee. Diese verlangt, dass die Militärdienstpflicht aufgehoben wird. Nach dem Willen der XOA wären Militär- und Zivildienst freiwillig, sowohl für Männer als auch für Frauen. Der Bundesrat lehnt die Initiative ab. Zu dieser liegen im Nationalrat zwei Gegenvorschläge vor. Einer sieht vor, einen Bürgerdienst einzuführen, der für Schweizer obligatorisch ist. Dieser Dienst könnte etwa in der Armee, bei der Polizei, aber auch als Zivildienst geleistet werden. Der andere Gegenvorschlag will einen Militär- oder wahlweise einen zivilen Ersatzdienst. Die Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei soll enger mit den ausländischen Behörden zusammenarbeiten. Konkret, bei Verdachtsfällen sollen sie künftig Informationen austauschen. Der Ständerat hat diesem Anliegen zugestimmt. Die Schweiz müsse sonst damit rechnen, vom Internationalen Verbund der Meldestellen ausgeschlossen zu werden. Bisher unterstützte die Schweiz diesen internationalen Standard wegen des Bankgeheimnisses nicht. Justizministerin Sommaruga sagte, die Schweiz werde weiterhin keine Originaldokumente ins Ausland liefern, sondern lediglich Berichte. Wer in der Schweiz zu 16- und 17-jährigen Prostituierten geht, soll sich künftig strafbar machen. Der Ständerat hat als Erstrat ohne Gegenstimme eine entsprechende Änderung im Strafgesetzbuch gutgeheißen. Hintergrund ist, dass die Schweiz der Europaratskonvention zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch beitreten kann. Die Schweiz hat die Konvention 2010 unterzeichnet. Die frühere SP-Fraktionschefin Ursula Wyss tritt als Nationalrätin zurück. Wyss war im November in die Berner Stadtregierung gewählt worden. Auf diese Aufgabe wolle sie sich konzentrieren, teilte Wyss mit. Ihren Platz im Nationalrat wird in der Frühlingssession SP-Grossrätin Nadine Masshardt einnehmen. Die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer blickt optimistisch in die Zukunft und schätzt die Wirtschaftslage im eigenen Land als robust ein. Dennoch ist die Arbeitslosigkeit Thema Nummer eins bei den Ängsten und Nöten. Das zeigt das Sorgenbarometer 2012 der Bank Credit Suisse. Auf Platz 2 landete in diesem Jahr die Ausländerproblematik, vor der Altersvorsorge auf Platz 3. Für das CS-Sorgenbarometer befragte das Forschungsinstitut GFS Bern 1000 Stimmberechtigte aus allen Landesteilen. Auf das kommende Jahr hin wechseln in der Schweiz knapp 7% der Versicherten ihre Krankenkasse, etwas weniger als im Vorjahr. Das geht aus einer Befragung des Marktforschungsinstituts GfK Schweiz hervor, die im Auftrag des Internetvergleichsdienstes comparis.ch bei 2000 Personen durchgeführt wurde. Als Grund für den Rückgang wird der moderate Anstieg der Krankenkassenprämien von durchschnittlich 1,5% im nächsten Jahr genannt. Im westafrikanischen Mali ist Premierminister Sheikh Modibo Diarra mitsamt seiner Regierung zurückgetreten. Der Rücktritt erfolgte wenige Stunden, nachdem Diarra von Soldaten der regulären Armee festgenommen worden war. Die Soldaten hatten gemäß Medienberichten im Auftrag von Hauptmann Sanogo gehandelt. Dieser war gegen die Absicht Jarras, die islamistischen Rebellen im Norden mit ausländischer Hilfe zu bekämpfen. Ein Sprecher Sanogos erklärte, Malis Präsident Traoré werde demnächst einen neuen Regierungschef ernennen. Die britische Großbank HSBC muss in den USA eine Rekordstrafe wegen Geldwäscherei bezahlen. Die Bank bezahlt gemäß Medienberichten etwa 2 Milliarden Dollar. Der US-Senat wirft HSBC vor, aus Ländern wie Mexiko, Iran und Saudi-Arabien Milliarden in die USA transferiert zu haben. Damit hätte die Bank Drogenhändlern sowie Geldgebern des Terrorismus in die Hände gespielt. Die Bank hatte im Sommer schwere Fehler eingeräumt und personelle Konsequenzen gezogen. Der Streit zwischen der deutschen Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO ist endgültig beigelegt. Die Mitglieder der Gewerkschaft haben einem Kompromiss zugestimmt, auf den sich die beiden Parteien letzten Monat verständigt hatten. Die Flugbegleiter erhalten eine Lohnerhöhung und allgemein bessere Arbeitsbedingungen.
Wehrpflicht beibehalten oder nicht, ist die Frage. Und mehr als 50 Rednerinnen und Redner wollen darauf im Nationalrat eine Antwort haben. Wir hören welche und zeigen, wie Nachbar Deutschland die Wehrpflichtfrage beantwortet hat. Und weiter, der Kanton Luzern will bei der Bildung kräftig sparen. Schülerinnen und Schüler sagen auf bunte Weise laut, so nicht. Im westafrikanischen Mali hat das Militär die zivile Regierung schon wieder abgesetzt. Mit welchen Zielen ist unklar. Die 2 Milliarden Strafzahlung in den USA ist ein harter Schlag für die Großbank HSBC und ein Warnschuss für die ganze Branche. Und Gujarat ist eine Art Sonnenstube Indiens. Der Staat setzt im großen Stil auf Solarstrom. Und jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.973 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu 1.2109 gehandelt, der Dollar zu 93,41 Rappen. Das Wetter. Heute zeigt sich immer wieder die Sonne. Schnee fällt nur noch zwischendurch. Nur am Alpen-Nordhang schneit es noch häufiger. Die Temperatur liegt bei minus 1 Grad. Mit Nordföhn scheint im Süden den ganzen Tag die Sonne und die Temperatur erreicht rund 8 Grad. Am Mittwoch lösen sich Wolkenreste und Hochnebelfelder auf und die Sonne zeigt sich in der ganzen Schweiz. Im Norden wird es frostig mit minus 3 Grad, im Süden werden 6 Grad erreicht. Der Donnerstag beginnt freundlich, bald ziehen aber neue Wolken auf. Gegen Abend fällt von Westen her Regen und Schnee.
Die Aushebung mit 18, dann die Wehrpflicht. Was heute alle junge Schweizer Männer durchlaufen, soll schon bald Schnee von gestern sein, wenigstens wenn es nach der Gruppe Schweiz ohne Armee geht. Niemand kann verpflichtet werden, Militärdienst zu leisten. Diesen Satz möchte die XOA in die Verfassung schreiben. Nur die Linken unterstützen heute im Nationalrat dieses Ansinnen. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Auf dem Militärvelo hat Soldat Ebischer hunderte von Kilometern zurückgelegt. Dabei hatte der SP-Nationalrat genügend Zeit, über Sinn und Unsinn der allgemeinen Wehrpflicht nachzudenken. Er hat beobachtet, wie sich immer mehr junge, gesunde Männer vom Dienst dispensieren lassen oder aber den Zivildienst vorziehen. Und so stellt Matthias Ebischer heute im Nationalrat die Frage:
Was bringt es der Armee, wenn sie viele Männer gegen ihren Willen rekrutiert? Die Stimmung bleibt mies im Militär, wenn die Hälfte der Soldaten nur widerwillig mitmacht.
Eine kleinere, aber schlagkräftigere Freiwilligenarmee von 30.000 bis 50.000 Mann sei der richtige Weg, argumentieren die Linken. Der grüne Nationalrat Gerry Müller war selber nie im Militär, dafür im Gefängnis, weil er den Dienst verweigert hatte. Als Mitglied der Gruppe Schweiz ohne Armee preiste er deren Initiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht» an, als die neue, beste Waffe der Schweizer Armee.
Weil letztlich könnte bei Annahme dieser Initiative etwas passieren, dass nämlich die Armee sich plötzlich überlegt, wie mache ich mich attraktiv für junge Menschen, dass sie hierher kommen.
Diese Erneuerung sei dringend nötig, ist auch Edi Graf Litscher von der SP überzeugt, denn die Wehrpflicht sei ein Auslaufmodell.
Nachdem auch Deutschland und Schweden die Wehrpflicht sistiert haben, gibt es in Europa kaum noch Wehrpflichtarmeen. Auch in der Schweiz dürfen Tradition und Folklore nicht mehr gemischt als die reellen militär-, wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Voraussetzungen haben.
Die traditionelle Wehrpflicht, nichts weiter als Folklore. Manche Köpfe auf der rechten Radseite wurden da rot und röter. Der frühere Infanterist Hans Fehr von der SVP.
Ich bitte Sie, hören Sie auf mit dem Geschwätz.
Die Wehrpflicht mache auch im 21. Jahrhundert Sinn. Wer sonst helfe bei Naturkatastrophen? Wer sonst würde das Land verteidigen im Kriegsfall? Die Milizarmee, sicher nicht die freiwilligen Soldaten, argumentieren die Bürgerlichen. Von denen werde es so oder so nie genügend geben, so CVP-Sicherheitspolitiker Jakob Büchler.
Ich sage Ihnen, das funktioniert nicht. Die Erfahrungen aus Deutschland zeigen klar und deutlich, dass sich zu wenig Freiwillige melden. Mit 9'000 wurde gerechnet, 5'000 kamen. Und das bei einem Volk mit 85 Millionen Einwohnern.
Zu wenige würden sich melden und dann bestimmt auch die Falschen, ist SVP-Nationalrat Erich von Siebenthal überzeugt.
Die Gefahr besteht, dass plötzlich Soldaten für die Sicherheit einstehen, die in der Akzeptanz gegenüber der Bevölkerung Probleme macht. Seien das Links- oder Rechtsextreme, Patrioten oder Rambos.
Nur die allgemeine Wehrpflicht garantiere die Akzeptanz in der Bevölkerung, so Corinna Eichenberger von der FDP.
Es gibt eine Art Selbstkontrolle durch den Bürgersoldat, der selbst Teil der Gesellschaft und des demokratischen Systems ist.
Über 4,5 Stunden dauert die Debatte bereits und noch viele Redner wollen sich zu Wort melden. Schon jetzt ist aber klar, eine Mehrheit des Rates wird die XOA-Initiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht» ablehnen. Das letzte Wort hat das Stimmvolk, voraussichtlich im nächsten Jahr. Bis dahin können noch einige junge Männer rekrutiert werden.
Das war Pascal Krauthammer aus dem Bundeshaus. Es wurde angedeutet, Deutschland hat die Diskussion über die Wehrpflicht vor 2 Jahren geführt und entschieden. Es gibt sie nicht mehr. Genauer gesagt, die Wehrpflicht ist ausgesetzt. Kaspar Selg über die Lösung, die in Deutschland getroffen wurde.
Die Wehrpflicht galt lange Zeit als eines der tragenden Prinzipien der Bundesrepublik Deutschland. Jeder männliche Deutsche soll zur Sicherheit des Landes beitragen müssen. Die Bundeswehr als Schule der Nation war ein Stichwort. Eine Ausbildungsstätte, in welcher Männer aus allen Lebensbereichen zusammen einen Beitrag zum Wohle des Ganzen leisten. Insbesondere die CDU und die CSU hielten gegen alle Kritik an diesem Prinzip fest, bis zum Oktober 2010, als ein junger, strahlender, beliebter Verteidigungsminister vor den CSU und anschließend den CDU-Parteitag trat und sagte, man müsse dieses Prinzip jetzt doch aufgeben, weil es keinen Sinn mehr mache. Der inzwischen wegen einer Plagiatsaffäre abgesetzte Karl Theodor zu Guttenberg erklärte seinen Parteikollegen vor 2 Jahren, dass die Aushebung der Zehntausenden von Männern viel koste und eigentlich gar nicht gebraucht werde, weil es genug Freiwillige gebe, die sich für den Dienst in der Bundeswehr meldeten. Nur ein ganz kleiner Prozentsatz derer, die ausgehoben würden, müssten schließlich effektiv antreten. Also ein Riesenaufwand mit geringem Nutzen. Allerdings ließ man damals eine Rückkehr zur Wehrpflicht offen. Guttenberg sagte am CDU-Parteitag in Karlsruhe 2010,
was wir nicht machen werden, was sich einige wünschen, ist, dass wir einfach mal die Wehrpflicht komplett beerdigen und aus dem Grundgesetz streichen. Sie hat im Grundgesetz zu bleiben.
Denn, so der damals auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheitswelle surfende Karl Theodor zu Guttenberg,
wer weiß, wie sich die Welt in 10, 15, 20 Jahren entwickelt. Und dann muss es eine einfache Form geben, sie wieder aufleben zu lassen, mit einer einfach gesetzlichen Grundlage und nicht mit einer Verfassungsänderung.
Denn anders als die Schweizer Armee ist die Bundeswehr in einem Verteidigungsbündnis der NATO und muss bereit sein, internationalen Verpflichtungen nachzukommen, vom Balkan bis Afghanistan. Man hat die Wehrpflicht deswegen in der Verfassung belassen, in welcher sie seit 1956 festgeschrieben war. Den Anstoß zu Guttenbergs Reform für das Aussetzen der Wehrpflicht hatte Finanzminister Schäuble gegeben, welcher neben anderen auch dem Verteidigungsministerium strikte Budgetvorgaben gemacht hatte. Das Aussetzen der Wehrpflicht war letztlich darin begründet, dass man eine sehr aufwendige Prozedur abschaffte, welche angesichts der Zahl Freiwilliger gar nicht mehr nötig war. Zu Gutenberg bemühte sich seinerzeit zwar, das schönzureden.
Wir brauchen keine Bundeswehr, die sich daraus definiert, was können wir uns noch leisten, sondern es geht doch darum, was ist uns die Sicherheit in diesem Lande eigentlich wert? Das ist doch die Grundfrage, um die es geht.
Er hat viel Applaus bekommen für Sätze wie diese, aber es bleibt dabei. Die Schule der Nation fiel eben letztlich doch dem Sparzwang zum Opfer.
Das war Kaspar Selk aus Berlin. Es ist 1:15. Noch selten hat ein Budget im Kanton Luzern so viel zu reden gegeben wie jenes fürs nächste Jahr. Das Budget 2013, das heute vom Kantonsparlament beschlossen wird, sieht massive Einsparungen vor, die zu einem großen Teil die Bildung betreffen. Nicht nur linke Parteien engagieren sich seit Monaten gegen die geplanten Einsparungen, sondern auch Schülerinnen und Schüler. Diese haben Luzern eine der größten Demos der letzten Jahre beschert. Miriam Eisner.
»1500 Schülerinnen und Schüler empfingen gestern die Kantonsparlamentarier zum Auftakt der Budgetdebatte mit Pfiffen, Sprechchören und Transparenten draußen vor dem Regierungsgebäude. Drinnen im Parlament geht es seither zur Sache. Ein 58-Millionen-Sparpaket für nächstes Jahr steht zur Debatte. Übernächstes Jahr soll der Kanton Luzern weitere 112 Millionen sparen. Grund sind die Steuersenkungen der letzten Jahre. Die haben Löcher in die Kasse gerissen. Dabei soll ein Viertel der Sparvorschläge zulasten der Bildung gehen. So will es die Regierung. Heute Morgen stand einer der besonders umstrittenen Vorschläge zur Diskussion im Kantonsparlament. Sekundarschüler sollten nur noch nach der zweiten Klasse ins Gymnasium übertreten können und nicht mehr auch nach der dritten. Dagegen wehrte sich nicht nur die Linke, sondern sogar die SVP, die sonst konsequent für hartes Sparen einsteht.
Der Vorschlag schwächt die Sekundarstufe. Er schwächt die Entscheidfindung zwischen Berufswahl und weiterführenden Schulen. Er schwächt damit auch das duale Bildungssystem und verlagert Kosten vom Kanton auf Gemeinden mit einem finanzpolitischen Bubentrickli.
In diesem Punkt gab der Rat nach und kippte die umstrittene Sparmaßnahme. Aber noch stehen viele weitere auf der Liste. Höhere Schulgelder, höhere Preise in der Mensa oder eine Teilschließung einer Kantonsschule in der Stadt Luzern. Alles Punkte, welche viele Schülerinnen und Schüler mobilisiert und politisiert haben. Seit Monaten versuchen sie sich auf ihre Art Gehör zu verschaffen, mit selbst komponierten Protestsongs und Videos, mit Aktionen via Facebook. Gestern schließlich der Marsch der 1500 Jugendlichen vor das Regierungsgebäude.
Will man da, wenn das Zeichen setzen, die der Bildung sparen, finden wir. Geht nicht, wir setzen verbaut in Zukunft mit dem.
Ja, so, dass sie sich bewusst werden, wie viele Schüler da wirklich betroffen sind und was das für uns wird heissen.
Und jetzt haben wir Schüler uns einfach zusammengetan, um ein klares Zeichen zu setzen und nicht irgendwie wie Weicheier vor dem Schulhaus zu zelteln. Es geht darum, ein klares Zeichen zu setzen vor dem Regierungsgebäude, vor dem Kantonsrat.
Ob der Kantonsrat allerdings auf die Jugendlichen hört und auf die Sparpläne in der Bildung verzichtet, ist unwahrscheinlich. Denn die bürgerliche Mehrheit hat im Voraus schon angekündigt, dass sie am Sparkurs festhalten will.
Miriam Eisner aus Luzern. Das sind Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die gibt's 12.30 Uhr on air und ab 13.30 Uhr auch online auf rendezvous.drs.ch. Im mausarmen Sahelland Mali hat das Militär die Regierung gestürzt. Soldaten nahmen gestern Sheikh Diarra, den Regierungschef, fest. Kurz darauf erklärte dieser im Fernsehen seinen Rücktritt. Vermutlich versucht das Militär damit, einer internationalen Intervention zuvorzukommen. Es will offenbar den Norden Malis selber zurückerobern, der von radikal-islamistischen Rebellen beherrscht wird. Stefan Ehlert.
Der Rücktritt des malischen Regierungschefs kam überraschend. Die Lage in der Hauptstadt Bamako blieb am Morgen zunächst ruhig. Sheikh Modibo Diarra soll nach Aussagen eines Mitarbeiters um kurz vor Mitternacht vom Militär festgenommen worden sein. Heute Morgen trat er dann im staatlichen Fernsehen auf.
Ich, Cheikh Modibo Diarra, trete heute am 11. Dezember mit meiner gesamten Regierung zurück. Ich entschuldige mich bei der gesamten Bevölkerung Malis, die in vielfältiger Weise unter dieser Krise leidet. Ich bedanke mich bei den Mitgliedern der Regierung und allen Mitarbeitern für ihre unermüdlichen Bemühungen.
Eine Erklärung für seinen Rücktritt lieferte Diarra nicht. Genauso wenig gab er bekannt, wer denn nun regiert in Mali und wie es weitergeht. Der 60-jährige Astrophysiker Modibo Diarra ist international als Wissenschaftler bekannt. Doch daheim in Mali vermochte er es offenbar nicht, Militär und politische Elite in Bamako auf eine Linie zu einigen. Das Land ist gespalten in einen von Islamisten und Tuareg-Rebellen beherrschten Norden und den Süden, über den nun, aller Voraussicht nach, erst einmal wieder das Militär herrscht, angeführt von dem Putschisten-Hauptmann Amadou Haya Sanogo. Ein Militärsprecher sagte am Morgen, Diarra habe fliehen wollen und eine nationale Konferenz zur Lösung der Probleme Malis habe er auch boykottiert. Das klingt wie eine etwas einseitige Schuldzuweisung. Klar ist, anders als führende Militärs befürwortete Diarra vehement einen internationalen Militäreinsatz gegen die Islamisten im Norden.
Das sind unsere Pläne und ich hoffe, die internationale Gemeinschaft wird die Wiedereroberung des Nordens überwachen und damit die Befreiung des Landes.
Auch die EU hat gestern den Weg freigemacht für eine Unterstützung der Mission in Nordmali, wo den Islamisten massive Menschenrechtsverletzungen zur Last gelegt werden. Paris hat am Montag eine entsprechende Resolution beim UN-Sicherheitsrat eingebracht. Doch Hauptmann Sanogo lehnt die Eingreiftruppe unter Führung der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS ab. Möglicherweise befürchtet er eine Einschränkung seines Handlungsspielraums, sollten erst einmal ausländische Soldaten im Land stehen. Außerdem lehnen wichtige Partner wie Algerien und Mauretanien die auf eine Stärke von 3.300 Mann geplante Eingreiftruppe in ihrem Hinterhof ab. Es ist nicht auszuschließen, dass Sanogo auch in ihrem Sinne handelte, als er Premier Diarra zum Rücktritt zwang. Hauptmann Sanogo hat im März die Macht in einem unblutigen Putsch übernommen, kurz darauf jedoch wieder eine zivile Übergangsregierung installiert. Das Machtvakuum nutzten die Rebellen in den Städten des Nordens wie Timbuktu und Kidal dazu, die Macht an sich zu reißen. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon warnte unterdessen vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York vor einem Abgleiten Westafrikas ins Chaos.
Die Warnlichter blinken weiter. Politische Unruhe, terroristische Aktivitäten, Drogenhandel und Waffenschmuggel überschreiten die Grenzen und bedrohen Frieden und Sicherheit. Extreme Klimabedingungen und fragile Volkswirtschaften tragen zu dieser giftigen Mischung der Verwundbarkeit bei.
Mit dem heutigen Rücktritt des malischen Premiers hat sich Ban Ki-moons Sorge einmal mehr bestätigt. Mali bleibt ein Unruheherd. Unklar ist derzeit, ob sich der zurückgetretene Premier Diarra weiter im Gewahrsam des Militärs befindet oder ob er sich frei bewegen kann.
Krumme Geschäfte mit Drogenbaronen in Mexiko, mit Terrororganisationen in Saudi-Arabien oder mit dem Iran. Die britische Großbank HSBC soll gemäß US-Behörden eine ganze Reihe von verbotenen Geldwäschereigeschäften getätigt haben. Jetzt muss HSBC tief in die Tasche greifen, um ein Strafverfahren in den USA zu stoppen. Sie bezahlt dafür fast 2 Milliarden Dollar. Diese Strafzahlung trifft die HSBC hart und schlägt die ganze Branche auf. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Es ist nicht der erste und wohl auch nicht der letzte Geldwäschereiskandal in der Bankbranche. Und dennoch sticht der Fall HSBC, der größten europäischen Bank, heraus. 1,9 Milliarden US-Dollar. So viel musste noch keine andere Bank bezahlen, um die US-Behörden zu besänftigen. Das überrascht selbst den Fachmann Daniel Telesklav. Er leitet die Meldestelle für Geldwäscherei im Fürstentum Liechtenstein.
Das ist schon ein Paukenschlag, was die Höhe der Buße angeht. Das zeigt natürlich, wie ernst dieses Verfahren genommen wurde von den amerikanischen Behörden.
Ernst ist es den USA in Sachen Geldwäscherei seit 9-11, seit den Terroranschlägen auf das World Trade Center vor 11 Jahren. Damals haben die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden eine Reihe von zusätzlichen Mitteln bekommen, um jegliche Art von dubiosen Zahlungen und komplexen Finanztransaktionen nachverfolgen zu können, zum Beispiel im Zusammenhang mit Terrororganisationen. Seither sind diverse Geldwäschereiskandale aufgeflogen. Diverse Banken wurden schon zur Kasse gebeten wegen illegaler Zahlungen, darunter auch die Credit Suisse. Und jetzt eben HSBC mit einer rekordhohen Strafe. Eine Strafe, die laut Geldwäschereifachmann Daniel Telesklav Folgen weit über HSBC hinaus hat.
Es geht für eine Bank in der Schweiz nicht nur darum, wie die schweizerischen Vorschriften aussehen, oder für eine Bank in Deutschland nicht nur darum, wie die deutschen Vorschriften aussehen. Ich glaube, man hat gelernt, dass man sich heute am höchsten Standard ausrichten muss, den ein Land weltweit hat. Das ist in Bezug auf die Durchsetzung von Gelderschreibbestimmungen sicher die USA. Also man wird hier eine gewisse Amerikanisierung auch des Systems zur Kenntnis nehmen müssen und sich darauf einstellen.
Die USA setzen also Maßstäbe mit rekordhohen Strafzahlungen für alle, die es mit den Geldwäschereivorschriften nicht so genau nehmen. Mit der Geldzahlung allein ist es in der Regel aber noch nicht getan. HSBC ist noch nicht aus dem Schneider. Die Bank muss zum Beispiel die internen Kontrollen massiv verbessern, um künftige krumme Finanzgeschäfte möglichst zu verhindern.
Die Bank wird jetzt jahrelang unter Beobachtung stehen. Man wird externe Beobachter einsetzen, die die Umsetzung der Vereinbarung überprüfen. Und das ist wahrscheinlich der Teil, der dann mindestens noch einmal so teuer kommt wie die Buße.
Auch das dürfen die Banken weltweit nur zu gut wissen. Sie dürfen sich künftig davor hüten, mit den amerikanischen Geldwäschereivorschriften in Konflikt zu geraten.
Indien ist das Land der Widersprüche. Da boomen zum Beispiel private Hightech-Unternehmen, nebenan verlottert die Infrastruktur. Lange Stromausfälle sind mancherorts an der Tagesordnung. Mancherorts, aber nicht überall. Heraus sticht der Bundesstaat Gujarat im Westen Indiens. Dort gibt's ein gut ausgebautes Straßennetz und mehr Strom, als die zahllosen in- und ausländischen Firmen brauchen. Und so ist es kein Wunder, dass der Regierungschef von Gujarat, Narendra Modi, seine Wiederwahl auf sicher hat. Er ist zwar eine zwiespältige Figur, aber er hat weitsichtig auf erneuerbare Energien gesetzt. Karin Wenger hat eine Solaranlage besucht.
Solarzellen, soweit das Auge reicht. 36.000, um genau zu sein, mit einer Kapazität von 10 Megawatt. So viel, um 50.000 indische Häuser mit Strom zu versorgen. Der Strom der Assur Power Plant gelangt ins öffentliche Netz und zu den Bauern der Umgebung. Die Anlage, die 2011 in Betrieb genommen wurde, liegt auf einer landwirtschaftlich fruchtbaren Ebene in Gujarat. Denn Gujarat habe überdurchschnittlich viel Sonne und Regierungschef Modi führe eine gute Solarpolitik, sagt der Leiter der Anlage, Niraf Rawal.
So Gujarat was the very first state to announce its own individual policy. They came up with a solar policy in year 2009.
Gujarat war der erste Gliedstaat, der 2009 mit einer eigenen Solarpolitik begann. Wir kriegen hier einen besseren Preis von der Regierung für unseren Strom. Die Infrastruktur ist gut und die Verteilung des Stroms wurde von der Regierung zur Verfügung gestellt. Es macht Sinn, hierher zu kommen. Regierungschef Narendra Modi weihte die Assur-Anlage gleich selbst ein. Stolz auf seine Energiepolitik.
Gujarat haben aaj desh ke solar capital ban gaye hain.
Dank unserer Initiative ist Gujarat heute der größte Produzent von Solarenergie im ganzen Land. Wir liefern 600 Megawatt ins nationale Netz und setzen damit ein Beispiel für die ganze Welt. Etwas bescheidener sind Modis Beamten, zum Beispiel Rajendra Mistry, der den Regierungschef in Energiefragen berät und den Solarsektor betreut.
Gujarat is the very highly industrial state.
Wir sind ein hochindustrialisierter Gliedstaat, aber wir machen uns Sorgen um die Energieversorgung der Zukunft. Heute stammt der Strom für unsere Industrie immer noch zu 60% aus Kohle, 30% Gas und weniger als 1% aus Atomkraftwerken. Nur etwa 7% kommt von erneuerbaren Energien. Das will Regierungschef Narendra Modi ändern. Der Hindu-Nationalist gilt politisch zwar als Hardliner und spielte bei den Pogromen an Muslimen vor 10 Jahren eine zwielichtige Rolle. Wirtschafts- und energiepolitisch denkt er jedoch weitsichtig. Neben der Solarenergie investiert er auch massiv in Windenergie. Nicht nur in Gujarat, sondern auch in der Zentralregierung in Delhi hat ein Umdenken stattgefunden. Die indische Regierung hat vor 3 Jahren beschlossen, dass die Produktion von Solarenergie bis 2020 von nahezu 0 auf 20 Gigawatt gesteigert werden soll. Das entspricht dem Energiebedarf von ungefähr 20 Millionen indischer Haushalte. Der Beschluss der Regierung, Solarenergie zu fördern, habe in der Industrie zu einem Umdenken geführt, sagt Sachin Joshi. Er ist Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung in Neu-Delhi. Allerdings erreiche die Politik längst nicht alle, sagt Joshi.
And then there are completely different kind of entrepreneurs which are working in the decentralized space.
Denn es gibt noch eine ganz andere Art von Unternehmern, die von der Regierung kaum unterstützt werden. Es sind kleine Firmen, die kleine Solarprojekte in den Dörfern betreiben. Sie sind besonders innovativ und besonders wichtig für die 450 Millionen Inder, die bis heute keinen Strom haben. Dass erneuerbare Energien Balkone als Hauptenergiequelle ersetzen, sei jedoch eine Illusion, sagt Joshi. Denn die Solaranlagen wachsen zwar schnell, aber Indiens Energiebedarf wächst noch schneller.
13 Uhr. Stoff fürs Tagesgespräch ist heute das Geschäft mit dem Fliegen. Ist die Branche in der Krise? Tagesgespräch im ersten und vierten nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Konrad Muschk.
Redemarathon im Nationalrat. Die Große Kammer debattiert seit dem Morgen über die XOA-Initiative zur Aufhebung der Wehrpflicht. Kein bezahlter Sex mehr mit Minderjährigen. Der Ständerat will, dass Kunden von 16- und 17-jährigen Prostituierten künftig strafrechtlich verfolgt werden. Rekordstrafe für britische Großbank. Die HSBC einigt sich wegen Geldwäschereivorwürfen mit den US-Behörden auf Strafzahlungen von rund 2 Milliarden Dollar.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.